Hallo und herzlich willkommen zur Folge 73 des Aue Podcasts Zwei gekreuzte Mikros. Ja, endlich nimmt die Wismut-Lok wieder Fahrt auf und dampft durchs Erzgebirge oder auch durch ganz Deutschland. Nach einer gewissen Niederlagenserie oder einer sieglosen Serie Anfang des Jahres haben wir endlich unsere ersten zwei Spiele gewonnen. Unter Jens Hertel ein Heimsieg gegen Unterhaching und jetzt zuletzt am Wochenende der Auswärtssieg in Wiesbaden. Die zwei Spiele und alles, was rund um den Verein gibt, wollen wir uns heute anschauen und besprechen. Wieder mit dabei ist Tobias. Hi Tobias.
Hi, Glück auf.
Den Martin müssen wir leider entschuldigen, der ist krank. Gute Besserung von der Stelle an Martin. Aber wir sind heute nicht nur zu zweit, sondern wir haben heute mal wieder einen Gast im Podcast, nämlich Kevin Macher. Hallo Kevin.
Glück auf.
Kevin, vielleicht schon an der ersten Begrüßung haben einige deine Stimme erkannt, denn du bist im Verein aktiv und unterstützt den Verein. Stell dich doch mal hier unseren Hörerinnen und Hörern vor, wer ist Kevin Macher?
Ja, Glück auf. Mein Name Kevin. Ihr werdet mich vielleicht schon mal gehört haben am Spieltag vom Steigerfunk. Ich bin jetzt seit einem Jahr, sogar fast auf den Tag genau seit einem Jahr mit dabei bei unseren Blindenreportern. Und ja, kurz zum Thema Blindenreporter vielleicht. Wir beschreiben das Spiel für blinde und sehbehinderte Fans im Stadion. Und dieser Stream geht dann halt, also diese audiodestriktive Reportage geht dann halt raus als Fanradio, als Steigerfunk. Und da werdet ihr mich vielleicht schon mal gehört haben.
Ja, also echt klasse Aktion, dass unser Verein das auch anbietet und dass ihr das sicherlich auch ehrenamtlich so übernehmt. Wie kommt man dazu? Also wie kamst du auf die Idee oder wie kamst du dann in Verbindung in den Verein, dich als Blindenreporter da irgendwie zu engagieren? Hast du irgendwie so eine Vorbildung? Machst du sonst sowas beruflich auch?
Beruflich mache ich was komplett anderes. Ich mache eine Ausbildung zum Vermessungstechniker, so viel kann ich sagen. Von daher nichts mit Medien, wie die meisten Reporter in unserem Feld. Ich bin so dazu gekommen, dass ich als Handicap-Helfer für unsere Rollstuhlfahrer und generell Fans mit Handicap am Spieltag mich engagieren wollte. Und ja, nach einer kurzen Zeit kamen dann auch schon die Reporter, insbesondere Michael Triemer, unser langjähriges Mitglied, kam dann auf mich zu und hat dann gesagt, hier, hast du nicht Lust, bei uns mitzumachen? Wir könnten wieder einen vierten Mann gebrauchen. Und ja, dann habe ich mein erstes Spiel gegen Freiburg 2 im letzten Jahr gemacht. Da habe ich die erste Vollreportage mitgemacht und dann seitdem bin ich dabei geblieben und macht mir, wie man sieht, wie man hört, sehr viel Spaß.
Ja, also das merkt man euch an und du hast es ja so auch besprochen, eher so als Audio-Stream für blinde und sehbehinderte Menschen. Aber ich bin mir sicher, dass auch viele andere euch einfach hören. Einfach so ein Live-Radio, 90 Minuten gibt es ja, glaube ich, sonst auch über kein Medium, wenn man sonst kein Magenta-Abo hat oder einem vielleicht auch die Magenta-Moderatoren einfach nerven. Seid ihr ja immer eine gute Alternative. Also hier nochmal Hut ab vor eurer Leistung. Was ich dann regelmäßig mache, ist dann nochmal euch nachzuhören. Also ich höre mir nicht die ganzen 90 Minuten an, bin ich ehrlich, aber versuche so ein bisschen zu den Toren zu skippen, weil das finde ich immer so am witzigsten, am coolsten, euch sozusagen beim Live-Eskalieren zu hören. Gerade natürlich, wenn es irgendwie um Tore geht, die irgendwie für uns Siege bringen. Also super gut und wie gesagt, kann man jeden ans Herz legen, einfach mal bei den Jungs reinzuhören oder vielleicht auch nachzuhören, sich das nochmal so spannende Szenen, sich einfach nochmal dann im Nachgang zu Gemüte zu führen. Das Ganze ist auf Heimspiele beschränkt, oder? Also auswärts seid ihr nicht unterwegs?
Nee. Okay. Wir machen das nur zu Heimspielen. Wir sind auch nur zu viert. Also da gibt es Vereine, die machen das auswärts. Die sind dann aber auch schon 10 bis 15 Mann. Da sind wir ein bisschen sehr beschränkt, auch was dann die Technik angeht, sodass wir es nur auf Heimspiele belassen und da euch dafür halt den bestmöglichen Service bieten.
Ja.
Aber hast du dann irgendeine Verbindung zu Menschen mit Handicap oder?
Nein, also familientechnisch jetzt nicht, aber ich sag mal so, wir sind in der Familie alle so ein bisschen sehr daran bestellt, Menschen zu helfen. Mein Bruder ist selbst im Jugendrotkreuz, also demzufolge, da mache ich gleichzeitig mal noch Werbung für das DRK. Auch da werden immer Leute gesucht. Habt ihr Lust? Immer dabei sein, Menschen helfen. Und ja, so wie gesagt, und dann kam vor einem Jahr unsere ehemalige Behindertenfanbeauftragte Steffi Hänig, die hat über die Internet-Homepage, hat sie eben gesagt, wir suchen junge, aktive Leute, die Lust haben, mit dabei zu sein. Da habe ich mich halt beworben und bin seitdem auch mit als Handicap-Helfer am Spieltag mit dabei. Also auch mich werdet ihr am Spieltag auf der Südtribüne hin und her rennen sehen mit den Rollstuhlfahrern und Rollstuhlfahrerinnen natürlich.
Ja, also super gut und ja, also gefühlt auch jetzt ist es nicht, also auch mega professionell, finde ich, wie ihr so das Spiel begleitet, also wie ihr so Spielszenen beschreibt. Also krass, dass du das jetzt erst seit einem Jahr oder ein gutes Jahr dann irgendwie machst, also ein bisschen länger. Also richtig, richtig gut. Und natürlich jetzt nochmal herzlich willkommen bei unserem Podcast. Da sind wir natürlich auch sehr gespannt, wie du so die Spiele siehst mit deiner fachkundigen Brille und ja, wie du so unseren aktuellen Stand des Vereins siehst. Starten wir mal mit dem ja, ersten Sieg. Und das war gleich ein Heimsieg von Jens Hertel und seinem Team. Ich hatte es gerade gesagt, nach einigen sieglosen Spielen war es dann wichtig, gerade gegen den, ich glaube damals, oder jetzt immer noch Tabellenletzten unter Haching. Jeder schielte so darauf, dass da endlich der Bock umgestoßen wird. Und er wurde umgestoßen durch ein 1:0 gegen Unterhaching. Von uns war leider keiner im Stadion. Glaub, Tobias, du hast auch nicht geschafft, oder? Nochmal
Nee, leider
nachfragt.
nicht.
Genau. Deswegen, vielleicht gerade du, Kevin, wenn du gerade nochmal so das Spiel Revue passieren lässt, ist jetzt eine gute Woche her. Wie war es für dich? Wie war es bei euch auf der Tribüne?
Da muss ich ehrlich sagen, ich war leider auch nicht im Stadion, ich war im Urlaub.
Muss auch mal gegönnt sein.
Ich hab aber meinen Kollegen beim Steigerfunk zugehört.
Ja.
Und so, was ich da so herausgehört habe, dass wir auf jeden Fall gekämpft haben. Aber noch sehr leichte und zu viele Fehler hatten. Ballverluste, viele Abspielfehler, Passfehler. Ja, oder beispielsweise halt auch die Großchancen, dass wir diese einfach noch nicht nutzen. Beispielsweise Marcel Bär, warum er frei vorm Tor steht und mit dem Kopf versucht. Das frage ich mich bis jetzt immer noch, warum er da nicht den Fuß hinhält.
Es ist halt immer noch die Scheiße am Fuß, wie wir, glaube ich, letztes Mal auch schon im Podcast gesagt haben, die leider immer noch anhält. Trotzdem natürlich immer ein riesen Ackerer in den Spielen. Ich glaube, man hat einfach immer noch da die erhöhte Unsicherheit da einfach auch gerade angemerkt. Und natürlich auch der Druck, der auf den Jungs lastet nach dieser Sieglosserie, da einfach gerade gegen den letzten. Das, was passieren musste, das war halt klar. Tobias, du hast sicherlich auch das Spiel verfolgt, wahrscheinlich am Fernsehen. Was ist dir so im Spiel aufgefallen?
Ja, letztlich gesehen, wie Kevin das schon gerade schon richtig sagte, also wirklich sehr viele Unsicherheiten noch drinne. Also die Nervosität, die hat man schon noch deutlich gemerkt. Am Ende des Tages hatten wir da vielleicht auch ein bisschen Glück, dass Unterhaching auch im Moment einfach für die dritte Liga auch eine sehr, sehr schwache Mannschaft ist. Ich bin ja wirklich sehr froh, dass Marvin Stefaniak dann auch noch das in der 38. Minute gemacht hat, da ein bisschen Beruhigung reingebracht hat. Aber am Ende des Tages würde ich sagen, war es doch ein sehr verdienter Sieg.
Genau, war ein verdienter Sieg, finde ich auch. Und auch gerade wichtig, dass es noch so in der ersten Halbzeit das 1:0 gefallen ist. Nachdem, das muss man sagen, die Unsicherheit gerade in den ersten Minuten man wirklich gespürt hat. Wenn ihr vielleicht euch daran erinnert, nach 10 Minuten läuft ein Unterhachinger Spieler da allein auf Martin Mennel zu. Und nur allein dank der Reaktionsschnelligkeit von Martin halten wir da die Null und können sozusagen gerade in der ersten Halbzeit dann, sagen wir mal, müssen keinen Rückstand hinterherlaufen, wie wir es sonst vielleicht in den Spielen vorher getan haben. Und wie gesagt, glücklicherweise noch in der ersten Halbzeit schießen wir das 1:0, was, glaube ich, schon zu einer guten Beruhigung gesorgt hat, dass wir zu null in die Pause gehen konnten und wir uns dann aufraffen konnten. Und nicht, ich glaube, es wäre immer schwerer geworden, einfach in den 90 Minuten, wenn es länger noch 0:0 gestanden hätte. Im Zweifel hätten wir dann durch ein dummes Ding vielleicht noch das 1:1 gekriegt hätten. Aber so war es, glaube ich, gut und wichtig, zu null und halt auch ein Heimsieg mal wieder. Und da ist es auch dann im Zweifel egal, ob es 3:0 oder 1:0 ist, die 3 Punkte blieben im Erzgebirge, natürlich über Chancenverwertung, natürlich über Abwehrpatzer oder über verunglückte Spielaufbauten, braucht man da nicht zu sprechen. Ich glaube, hier allein so würde ich mal das Resümee ziehen, war allein die 3 Punkte wichtig und die haben wir geholt. Die haben wir geholt vor gut 7.000 Zuschauenden bei uns im Stadion, 7.141, hatte ich vorhin nochmal nachgeguckt in der Spielstatistik. Ist das, Kevin, ein Wert für einen ja doch kalten Februartag, wo du sagst, das ist okay, oder wünscht man sich da dann doch mehr Zuschauer im Stadion?
Naja, also ich sehe da auch noch die Ferienzeit jetzt gerade mit rein,
Mhm.
denn
Stimmt.
beispielsweise ich war jetzt im Winterurlaub und viele fahren ja von Samstag zu Samstag und demzufolge macht man dann halt auch schon früh bei Zeiten los, egal wohin. Deswegen würde ich da sagen, ja, also ich denke mal mit 7.400, wie es waren, kann man zufrieden sein, auch wenn ich persönlich mir mehr wünsche.
Ja.
Ich sehe es auch noch von, gerade bei uns im Handicap-Bereich, da sind gerade die Wintermonate logischerweise die am wenigsten besuchten Spiele, weil es einfach frisch, kalt.
Klar. Auf jeden Fall. Ich würde auch sagen, auch aufgrund der spielerischen Situation, ich glaube, unter vorgehaltener Hand können wir sagen, so viel passiert da nichts mehr nach oben und nach unten. Die Spiele waren sieglos zuletzt, sodass man da, glaube ich, mit über 7.000 dann schon erstmal zufrieden sein kann, wobei natürlich immer der Wunsch nach mehr ist. Ich glaube, so die Zuschauer, den Durchschnitt der Vorsaison, den werden wir wahrscheinlich nicht mehr erreichen. Mal gucken, was noch passiert. Machen wir mal den Teufel nicht an die Wand mal. Gut, leider können wir hier keine Interviews einspielen. Wie gesagt, leider haben wir es diesmal nicht geschafft, vor Ort zu sein. Aber beim nächsten Spiel, waren wir wieder vor Ort, denn es ging in die Landeshauptstadt von Hessen nach Wiesbaden, in die, finde ich, ja, hässlichste Fußballarena Deutschlands mit der Prita Arena. Ich weiß, Kevin, warst du vor Ort? Warst du mit dabei?
Nein, ich hab's auch nur im Fernsehen
Ja.
angeschaut.
Ja, von uns war Martin mit dabei. Vielleicht hat er sich da erkältet. Das weiß man nicht. Aber auf jeden Fall war er mit dabei und leider, aber konnte er nicht hinter die Kulissen. Das hat er uns davor noch berichtet, dass die Anfrage zur Akkreditierung diesmal leider nicht geklappt hat. Was echt krass ist, weil überall werden wir halt zugelassen und können entsprechend hier ein paar O-Töne aufholen. Selbst irgendwie Dresden, Chemnitz, irgendwie ist es irgendwie kein großes Problem, da ranzukommen und eben unseren Job zu machen. Wenn man das mal so sagen kann. Aber Wiesbaden hat sich da irgendwie quergestellt. Vielen Dank nochmal an Lars, unseren Pressesprecher, der sich auch von Seiten des Vereins hier nochmal eingeschaltet hat und für uns mehr als ein Wort eingelegt hat. Aber nach Diskussion hat man uns dann sozusagen nicht hineingelassen. Aber nichtsdestotrotz kann ich euch versprechen, haben wir trotzdem O-Töne bekommen, denn wir sind ja gut vernetzt im Verein und können wir dann an zugegebener Stelle hier entsprechend einspielen. Also das hat dann trotzdem geklappt. Insgesamt 3.000 Zuschauer sehen dann den ersten Auswärtssieg von Jens Hertel mit seinem Auer Team. Und ja, insgesamt finde ich aber, wenn ich Tobias mal ansprechen darf, Tobias, insgesamt ein starker Auftritt von uns, oder?
Auf jeden Fall, also gerade die erste Halbzeit, die war ja super dominant. Also da muss man wirklich sagen, da hat wirklich sehr, sehr viel gepasst. Also Jens Hertel hatte ja auch so ein bisschen umgestellt mit dieser Fünferkette im Mittelfeld. Das hat super funktioniert. Also die Chancen, die halt Wiesbaden hatte, das waren einfach unsere eigenen Fehler. Also gerade wenn ich an den Fehler von Nkensa denke, das kann ja immer mal passieren. Aber am Ende des Tages muss man sagen, nach der ersten Halbzeit muss man sich ja bloß den Vorwurf machen lassen, einfach nicht höher als 1 zu 0 zu führen.
Ja.
Und ich denke, in der zweiten Halbzeit hatten sie am Anfang so ein bisschen Probleme. Da war mein Eindruck, dass Wiesbaden so ein bisschen getauscht hatte, so ein bisschen das System umgestellt hatte. Aber dann natürlich, dass Marvin Stefanik da einfach auch schön den Deckel drauf gemacht hat. Und gerade auch das 1:0, muss man sagen, dieser wunderschöne Pass von Marcel Bär auf Mika Klausen, also das war schon eine gute Leistung. Und ich denke, wir sind langsam jetzt auch so beim Jens Hertel Fußball angekommen.
Ja. Das finde ich auch. Wenn wir nochmal von vornherein auf das Spiel gucken, Aufstellung, du hast es schon eben genannt, einiges wurde umgestellt, einiges war ja auch da wieder der Verletzungsteufel zugeschlagen hat. Menes Pepic hatte irgendwie einen Schlag im letzten Training irgendwie auf den Fuß bekommen, ist zwar mitgefahren, aber war dann, glaube ich, nicht mehr einsatzfähig, sodass dann Juna Fabich auf die 6 rotiert ist mit Ari Lune zusammen. Das war im Zweifel, so habe ich jetzt verstanden, auf jeden Fall ja, sagen wir mal, ein Zwangstausch. Vorne in der Offensive will ich nochmal drauf eingehen, hat dann Jens Hertel Marvin Stefaniak auf die 10 gestellt und Boris Taschi auf die Bank gesetzt, was in meiner Welt eigentlich echt schon irgendwie lange mein Wunsch war, einfach Marvin auf dieser Position, auf dieser Zehnerposition zu sehen. Ich glaube, wenn man ihn selbst fragen würde, würde er im Zweifel wahrscheinlich immer auf links oder rechts außen gehen wollen. Aber gerade durch deine technische Beschlagenheit habe ich mir ihn immer auch gut auf einer Zehn vorstellen können. Und ja, sagen wir mal, das Ergebnis spricht ja erstmal für sich. Wenn du so auf die Aufstellung guckst, Kevin, sind dir noch Sachen aufgefallen? Wie fandest du so die Wechsel, gerade so Stefaniak auf die Zehn?
Also Stefaniak auf der 10 fand ich wirklich sehr gut, was ja natürlich auch interessant war. Also wenn man beispielsweise auf den Kicker geschaut hat, dann spielen wir ja mit einer Dreierkette im Defensiven, in der Defensive und dann mit zwei Außen. Das ist ja auch schon mal eine Neuheit, dass wir dann zu einer Fünferkette in der Verteidigung spielen bei gegnerischem Ballbesitz. Und ich glaube, das war dann auch so der Knackpunkt, dass wir dann dadurch die Bälle festmachen konnten und dann schnelle Konter auch spielen konnten, was ja unser Spiel ist mit den schnellen Außen Jakob Fallmann und dann eben auch Klausen und Stefaniak.
Ja. Das ist gerade zu Jakob auch, glaube links außen ja eher und Klausen dann rechts außen. Die haben schon immer auch gut Druck gemacht. Was mir auch noch aufgefallen ist, dass wir jetzt wirklich auch bei Abschlägen des Gegners vorn drauf gehen und versuchen da schon viel Druck zu machen. Dazu brauchst du natürlich auch erstmal den Mut, die Überzeugung und auch die Kondition, das auch durchhalten zu können. Also auch hier wieder erstmal wieder das Laufwunder. Marcel Bär, der auch 90 Minuten wieder durchgespielt hat und da, glaube ich, mit die meisten Kilometer abgerannt ist. Also ich finde auch so erstmal, wie sich die Aufstellung las in der Theorie und dann aber auch die Praxis, sah das schon sehr gut aus, wobei man dann eben auch nochmal betonen muss, dass man tatsächlich auch wieder Glück hatte. Tobias, du hast ja gesagt, dieses verunglückte Rückspiel von Steffen Kanzer hätte natürlich auch alles auf den Kopf stellen können und wie mal wieder, wie in den Spielen vorher, wo wir halt auch gut spielen, aber halt durch individuelle Fehler dann irgendwie ein Gegentor kassieren, hätte es da in Wiesbaden dann genauso passieren können. Aber Martin Mendl mal wieder nach Unterhaching jetzt wieder so eine Top-Leistung, der da schnell rauskommt, der dann nochmal im zweiten Ball den zweiten Ball auch rettet. Das war schon eine große Leistung. Wenn wir hier nochmal auf Martin Mendl gucken, haben wir schon so oft gemacht, aber ich glaube, ich in meiner Welt bin immer heilfroh, dass wir diesen Martin Mendl immer noch haben und kann mir tatsächlich das Auer-Tor nicht ohne Martin Mendl vorstellen. Und meinetwegen könnte er noch 10 Jahre weiterspielen. Für mich absolut keiner, über den wir diskutieren müssen. Ich glaub, weiß, im Social Media gibt es da andere Meinungen. Wie seht ihr das, Tobias? Sollten wir perspektivisch dran gucken, wie wir Martin Mendl ersetzen können oder einfach nur aktuell froh sein, dass wir ihn haben?
Naja, sowohl als auch, würde ich sagen. Also ich denke, der Mann ist jetzt auch schon 36, 37, das ist auch schon so mein Alter. Also der wird jetzt auch nicht mehr ewig spielen können. Ich meine, Oliver Kahn, der hat ja auch bis fast 40 gespielt und eine echt super gute Leistung erzielt. Aber natürlich muss uns auch klar sein, es wird auch eine Zeit nach Martin Mendl geben. Also da bin ich mir super sicher. Und mal gucken, wen sie da jetzt in petto haben, ob sie da vielleicht diesen Ullmann, glaube ich, aufbauen wollen, der aus unserer Jugend kommt. Lewis Lord, den haben sie ja, glaube ich, gerade verliehen. Der hat vielleicht jetzt nicht so die Riesenperspektive. Also insofern, ich würde sagen, es ist ein sowohl als auch. Also wir sollten vorhaben, dass wir ihn jetzt haben und müssten uns Alter natürlich auch darüber im Klaren sein, dass wir so einen wahrscheinlich so schnell oder vielleicht sogar nie wieder haben werden.
Ja, ich glaube, da sind viele neidisch auf uns, dass man so ein, erstmal natürlich so ein Urgestein, so eine treue Seele im Verein hat, aber auch von seiner Leistung. Wie alt ist dieser Typ? 36, 37 oder so. Gerade in den zwei Spielen jetzt hat er uns einfach auch die Punkte gerettet, muss man sagen. Ne? Also zweimal wäre man mit 1-0 hinten gewesen. In der aktuellen Phase hätte man wahrscheinlich da wieder keine Punkte geholt und so haben wir halt 6 Punkte geholt. Da sieht man halt einfach, wie wichtig Martin Mendl für uns war und aktuell ist und sicherlich auch noch ein paar, naja, ein, 2 Jahre sein wird. Schauen wir mal, wo da seine Reise hingeht. mega gut, die Aktion zum 1-0. Das war natürlich herausragend, gerade wieder von Marcel Bär rausgespielt, da die Übersicht zu haben, einfach mal was zu riskieren und einfach auch mal so was Unerwartetes zu machen. Kann man natürlich auch nur machen, dass, weil Mika Klaussen irgendwie so einen Laufweg macht. Und auf einmal hat man es dann einfach ganz einfach, weil man nämlich allein vorm Tor steht und Mika Klaussen sich dann die Ecke aussuchen kann. Damit steht es 1-0, hätten fast sogar noch 2-0 gemacht durch Mika Klaussen, der dann irgendwie den Ball nicht über die Linie drücken kann, kurz vor der Halbzeit. Und ja, gehen aber erstmal mit einer Halbzeitführung in die Pause, was uns ja auch schon dann auswärts vorher lange nicht gegönnt war. Und kommen dann wieder zurück. Und das war, Kevin, dann so die erste Viertelstunde. Da hat man schon die eine oder andere Situation gehabt, wo man den Atem angehalten hat, oder?
Also da habe ich gezittert. Da habe ich alle Nerven verloren und war froh, dass ich nicht dort war, sondern nur vom Fernseher. Also wirklich, da hat man gesehen, wie schwer es werden kann, wenn der Gegner hochpresst, wenn der Gegner aggressiv drauf geht, wenn der Gegner halt Powerplay macht. Und da, finde ich, haben wir es dann am Ende doch ganz gut gemacht, dass wir dann daraus uns befreien konnten, das 2-0 dann mit dem Konter schießen konnten durch Stefaniak und somit dann halt wieder unser Spiel aufspielen konnten.
In der 2-0-Führung konnte man das dann relativ gut auch nach Hause schaukeln, weil dann, glaube ich, auch so ein bisschen die Motivation von Wiesbaden geschmälert wurde. Ich will nochmal kurz nach der Halbzeit drauf eingehen. Wenn ihr euch vielleicht erinnert, die Situation bei uns im eigenen Strafraum, Handelfmeter Stefania kriegt da irgendwie aus kürzester Distanz irgendwie so eine Flanke, halb Torschuss, halb Flanke irgendwie an die Hand. Wollen wir darüber diskutieren, Handelfmeter? Ja, nein?
Ich würde sagen ja. Weil es gab auch schon für weniger einen Handelfmeter. Und da muss ich sagen, so sehr wir auch alle die Fanbrille halt aufhaben, vielleicht kommt da jetzt der Reporter durch, aber es ist halt einfach meiner Meinung nach, die Hand geht weg, vergrößert die Körperfläche und demzufolge muss man dann dafür eigentlich auch Handelfmeter pfeifen. Da haben wir wirklich meiner Meinung nach Glück, was wir in den letzten Wochen halt nicht hatten.
Ja.
Somit am Ende hat sich's wieder ausgeglichen.
Ja. Und so ist es dann halt auch immer, ne? Also häufig beim Fußball, dass es dann doch auch über die Saison im Zweifel sich dann mehr oder weniger ausgleicht. Aber da finde ich auch, da braucht man auch, glaube ich, keine so große lila Brille drauf zu haben, dass da auch schon häufig Elfmeter gepfiffen wurde. Wahrscheinlich auch in der Profi-erste, zweite Liga-Welt mit VAR hätte das wahrscheinlich der Schiri einkassiert und es hätte dann nachträglich einen Elfmeter gegeben. Was halt auch wieder für uns dann ziemlich ärgerlich gewesen wäre. So kurz nach der Halbzeit kriegt dann Wiesbaden dann direkt den Ausgleich. Das hätte uns, glaube ich, um einiges zurückgeworfen. Und so mussten wir halt diese Viertelstunde überstehen, was wir auch super gekonnt, gut gemacht haben. Ich fand, hinten defensiv standen wir insgesamt auch sehr stark mit immer wieder Nadelstichen nach vorn. Nach und nach hat dann auch Wiesbaden einfach die Kreativität verloren, da irgendwie was zu machen. Und weiß nicht, wie es euch ging, aber ich hatte dann auch relativ schnell, 70., 75. Minute, nicht das Gefühl, dass da irgendwie noch groß was schief gehen kann. Natürlich zittert man immer mit Aue, aber wann waren wir schon mal mit 2 Toren Abstand vorn? So oft ist das dieses Jahr noch nicht passiert. Und so haben wir es dann doch auch gut nach Hause schaukeln können. Wir wollen aber gerade hier vielleicht dann mal, weil wir auch schon die beiden Torschützen erwähnt haben, zu Wort kommen lassen, jedenfalls einen. Denn unser Freund und Kumpel Max, der immer die Spielberichte schreibt, war mit hinter den Kulissen und hat für uns Mika Klaussen vors Mikro bekommen.
Mika Klaussen nach dem Heimsieg gegen Unterhaching gleich nachgelegt gegen Wien Wiesbaden. Du heute Torschütze und Vorlagengeber. Wie hast du das Spiel gesehen?
Ich glaube, wir haben ein richtig gutes Auswärtsspiel gemacht. Wir hatten eine extrem dominante erste Halbzeit. Wir hatten dann so eine kleine Phase in der zweiten Halbzeit, die man dann überstehen muss, um so einen Sieg zu holen. Und ja, dann haben wir ihn zum Glück am Ende geholt.
Gegen Unterhaching ist ja endlich mal der erste Dreier gekommen. Jetzt auch in Wien gleich der zweite. Reicht das schon manchmal so ein Brustlöser, um dann auch mit mehr Selbstvertrauen in ein Auswärtsspiel reinzugehen?
Ja, also mehr Selbstbewusstsein mit Sicherheit. Ich hoffe, dass das jetzt so weitergeht und dass wir jetzt weiter Siege holen, weiter punkten. Und ja, dass wir dann nicht mehr so nach unten gucken müssen, sondern eher nach oben.
Danke.
Das war das Interview mit Mika Clausen und ja, ich glaube, man hat so die Freude natürlich aus ihm herausgehört. Spieler des Tages mit einem Tor und einer Vorlage und mal wieder einfach gezeigt, dass er auch ein Unterschiedsspieler sein kann. Also ich glaube, ihm ist auf jeden Fall der Sprung von der Regionalliga in die dritte Liga sehr gelungen. Und wir können einfach nur hoffen, dass er uns noch lange erhalten bleibt. Guter Typ, Mika Clausen. Bist du eigentlich, Kevin, auch so ein bisschen hinter den Kulissen so mit dabei? Also kennst du die Spieler so? Seid ihr dann auch so in diesem Kabinentrakt bei Heimspielen mit dabei?
Nein. Also wir sind zu den Heimspielen nur auf der Südtribüne unterwegs. Okay. Wir natürlich zur Begrüßung kommt, bei uns in der Nähe sind da gleich die Co-Trainer, beziehungsweise die Gäste und so für die Videoanalysten. Die bauen ihre Technik bei uns in der Nähe auf und ansonsten an Heimspieltagen nicht. Aber wir haben jetzt wieder im Halbjahresrhythmus wieder einen Fanstammtisch für Fans mit Handicap. Der letzte war jetzt im Oktober. Somit wird der nächste jetzt auch schon wieder im April sein. Vielleicht schon eine zukünftige Einladung wird der Verein dann stellen für unsere Fans mit Handicap zum nächsten Fanstammtisch. Und da sind dann natürlich auch, der Trainerstab war zuletzt komplett da, die Mannschaft war zu Teil da. Ich glaube, fünf, sechs Profis waren mit dabei. Stehen da natürlich für Fragen zur Verfügung und natürlich für Fotos und Autogramme.
Ja, super. 2-0 holen wir dann den Auswärtssieg, bevor wir dann noch das zweite Interview hören zum Wiesbaden-Spiel. Vielleicht auch nochmal so ein kleines Resümee jetzt zu Jens Hertel. Ich habe rausgesucht, er hat jetzt 7 Spiele für uns an der Seitenlinie gestanden. 2 Siege, 2 Unentschieden, 3 Niederlagen. Ich würde sagen, eher so eine mittelmäßige Bilanz, aber ihr habt es auch schon gesagt, so eine spielerische Entwicklung hat man gesehen und insgesamt auch eine Entwicklung hin auf jeden Fall zu einer, finde ich, defensiveren Stabilität. Was sich dadurch ausdrückt, dass wir jetzt schon zum dritten Mal zu Null gespielt haben. Also 7 Spiele und 3-0, 3-mal zu Null gespielt, ein 0-0 und 2 Siege jetzt gegen Unterhaching und Wiesbaden. Ich glaube, das ist auf jeden Fall schon nochmal eine Verbesserung, weil wir, glaube ich, da auch in der Hinrunde einfach Probleme haben. Kleine Schätzfrage an euch, Kevin, Tobias. Wir haben jetzt 3-mal unter Jens Hertel zu Null gespielt. In den, ich glaube, es waren circa 18 Spiele mit Pokalspielen, die wir unter Dotschev in der Hinrunde gespielt haben. Wie oft haben wir zu Null gespielt? Was wisst ihr oder was tippt ihr?
Oh, ich glaube, das war nicht allzu häufig, glaube ich. Du stellst ja wieder Fragen. Also ich glaube auch nur so.
Hau mal einen raus.
So 2-3 Mal würde ich vermuten.
Kevin?
Hätte ich jetzt auch so gesagt. Ich hätte so 3, maximal 4 Spiele gedacht.
Ja. Also unter Dotschev haben wir auch 3-mal zu Null gespielt in der gesamten Hinrunde. Und jetzt unter Jens Hertel eben auch schon in 7 Spielen 3-mal zu Null. Wie gesagt, allein von den Zahlen her sieht man schon, wo Jens Hertel ansetzt und wo er eben auch eine Stabilität braucht. Das ist, glaube ich, schon mal eine gute Entwicklung, würde ich sagen. Spielerisch haben wir ja auch, das habt ihr ja auch in den letzten Folgen mit analysiert, auch überzeugt. Manchmal hat uns das Glück gefehlt. Manchmal haben wir einfach durch dumme Fehler dann irgendwie Punkte hergegeben. Und das ist uns jetzt gelungen, auch das abzustellen oder da auch mit Glück und Verstand einfach die Null zu halten. Und schon geht der Trend nach oben. 2 Siege aus den letzten 2 Spielen.
Ich finde auch, dass man bei jetzt gerade, wenn man so die Frage nach der Bilanz stellt, muss man, glaube ich, aber auch bedenken, dass es Jens Hertel noch nie so schwer hatte, in diese Mannschaft reinzukommen. Denn so viele Verletzungspech und Ausfälle, wie wir in den letzten Wochen seit dem Rückrundenstart und dem Trainingslager haben und also hatten und auch immer noch haben, glaube ich, haben wenige Vereine bis gar keiner außer uns in dieser Liga sogar.
Das ist ein guter Punkt, dass er gefühlt ja jeden Spieltag einfach ein paar Verletzte wieder neu hat, wo er dann entsprechend die Mannschaft neu aufstellen muss. Jetzt gerade Vukancic, der sich zum Glück nicht schwerer verletzt hat, hoffentlich schnell wieder ins Training und auch schnell wieder auf den Platz zurückkehren kann. Aber Pebic jetzt kurzfristig ausgefallen, das macht natürlich was mit der mit der Mannschaft. Auf der anderen Seite ist es im Zweifel auch eine Chance für die Bankdrücker, wie jetzt Juna Fabich zum Beispiel am Wochenende, fand ich echt stark auf dieser Sechserposition gegen einen ja gerade auch spielstarken Gegner, sich dann zu zeigen und machen es vielleicht dann auch dem Trainer schwerer, entsprechend in der Zukunft ja, zu überlegen, wen man aufstellt. Aber klar, braucht auch ein Trainer eine gewisse Konstanz und gerade um reinzukommen in so eine Mannschaft, was dann natürlich Verletzungen es einfach schwieriger macht. Das stimmt natürlich.
Also ich glaube ja, dass an diesen, wie wir schon richtig gesagt hatten, an diesen dreimal zu null in Folge, können wir ja einfach sagen, da haben wir natürlich auch wieder Martin Mennel auch gehabt, den haben wir heute ja schon mal erwähnt. Und ich glaube auch, der hat auch in Wiesbaden wieder eine ganz, ganz super tolle Leistung gehabt. Also ich glaube, da war ja einmal an der Grenze, als da in Kansas jetzt so zurückgespielt hat. Also da habe ich ja schon gesehen, dass er da erst mit Rot vom Platz fliegt, aber er hatte diese Grätsche und hatte diesen Sprint, das hat er ja wirklich perfekt getimed.
Das stimmt. Und wir haben, es war zweimal zu null in Folge, aber wir haben mit Martin Mennel gesprochen. Das hat wieder Max für uns nach dem Spiel in Wiesbaden gemacht.
So, Martin Mennel, hinten die Null mit aller Gewalt gehalten und vorne eiskalt zugeschlagen. Wie hast du das 2:0 hier in Wien gesehen?
Ja, ich bin erstmal grundsätzlich sehr froh. Das ist ja lange Zeit ein Ort gewesen, wo wir schlechte Erfahrungen gesammelt haben. Dass wir jetzt schon das zweite Spiel hier gewinnen konnten. Das 2:0 spiegelt eigentlich schon so ein bisschen das ganze Spiel wieder. Also wir haben beide Mannschaften, glaube ich, am Anfang relativ viel versucht, um nach vorne gefährlich zu sein. Die Wiesbadener eher mit langen Bällen, wir eher spielerisch. Und haben dann halt natürlich mit ein bisschen mehr Überzeugung dann das Glück gehabt, dass wir das 1:0 machen. Trotzdem haben wir dann halt bis dahin auch sehr gut gespielt und auch dann nicht aufgehört zu spielen, sondern eigentlich muss es zur Halbzeit vielleicht schon 2 oder 3:0 oder 1 stehen. Tja, und dann war klar, nach der Halbzeit, da haben sie auch zweimal gewechselt, glaube ich, dass das dann halt nochmal ein bisschen anderer, frischer Wind dann reinkommt beim Gegner. Und da gab es eine Phase, die wir überstehen mussten, die wir mit viel Leidenschaft bei den Standards auch verteidigt haben, überstanden haben. Und in dieser Phase haben wir uns rausgearbeitet mit eigentlich gleich dem 2:0. Ja, und ist natürlich super, wenn man dann halt dem Gegner auch gleich zeigt, wenn ihr halt ein bisschen mehr Raum gebt, dann sind wir da und schießen ein Tor. Das war in der Situation perfekt, hat uns dann halt hat das Leben ein bisschen einfacher gemacht. Und danach waren wir halt auch sehr reif, was Spielanlage angeht, was Fouls ziehen angeht, insgesamt Cleverness angeht. Deswegen, ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft heute und ich hoffe, dass wir diese zwei Siege, also jeder hat ja gemerkt, dass es einfach ein viel schöneres Gefühl ist, wenn man zu Hause oder auswärts halt Spiele gewinnt, hinterher feiern kann, auch wenn man das Tor sauber halten konnte. Es gibt jedem so ein Stück weit halt Selbstbewusstsein und dass wir das in die nächsten Wochen mitnehmen, das wünsche ich mir ganz sehr.
Eine sehr spielentscheidende Szene war, zweifelsohne erste Hälfte. Fatih Kaya geht alleine auf dich zu. Wie hast du das so erlebt in dieser Situation?
Ja, ich stand halt hinten und habe gewartet, dass der Rückpass von Steffen kommt, so wie wir das ja in diesem Spiel mehrfach hatten. Leider ist der Ball dann irgendwie komisch gesprungen, hat dann nicht mehr zu seinem Lauf gepasst. Dann hat der Kaya ist schon auf mich durchgelaufen. Ich glaube, Steffen hat noch versucht zurückzuspielen, aber war halt deutlich zu kurz. Und ich stand halt irgendwo am 16er und hätte weder vor noch zurückgekonnt. Deswegen war mein erster Gedanke, ich muss jetzt halt ein Stück weit Druck machen, versuchen den Ball irgendwie zu blockieren. Und das ist mir zum Glück gelungen. Ich glaube, ich bin noch nie so dicht an einer roten Karte vorbeigeschrammt. Es hätte auch anders ausgehen können. Ich bin aber sehr froh, dass ich auch den Nachschuss danach, also der Ball ist ja trotzdem in den 16er rein, wir beide lagen am Boden, dass ich da trotzdem schnell wieder hoch war und die paar Meter Vorsprung, die er hatte, dann nochmal gut machen konnte und am Ende vielleicht die Stolle vorne links am Fußballschuh lang genug war, um den Ball halt noch am Tor vorbeizulenken. Also in der Situation, glaube ich, hatten wir viel Glück, aber das haben wir uns über die letzten Wochen doch auch verdient und hart erarbeitet.
Sind es diese ganz kleinen Quäntchen, die das Selbstbewusstsein oder Selbstvertrauen ausmacht, wenn man dann mal den Bock umgestoßen hat, wie jetzt letzte Woche unterhalten?
100%, wenn man jetzt in der Situation, also unabhängig von dem Sieg in der Vorwoche, aber wenn man in so einer Situation durch einen individuellen Fehler oder durch, ich will es jetzt nicht mal als individuellen Fehler bezeichnen, sondern durch einen Platzfehler vielleicht, dann halt das 1:1 fängt, dann fängt man vielleicht wieder an zu grübeln und das Spiel ist wieder offen und so. Sind es einfach die Situationen und das Quäntchen Glück, das man braucht, um dann halt am Ende Spiele zu gewinnen. Weil dritte Liga ist halt immer wieder gespickt mit solchen Situationen, wo halt Spiele dann am Ende entschieden werden. Das war für uns eine sehr wichtige Situation.
So, dann vielen Dank für das Interview und wir hoffen auf 3 Punkte gegen Köln.
Wunderbar. Wunderbar. Das ist das Interview von Max und Martin Mendel. Ja, Martin ist stolz auf sein Team und das, glaube ich, sind wir alle. Und auch gerade die 500 mitgereisten Fans von uns, die die Reise dann nach Wiesbaden auf sich genommen haben, ja, haben dann, glaube ich, einen schönen Samstagnachmittag gehabt, sind vielleicht noch auf den Karneval gegangen. Das war doch richtig gut und ja, der Schwung soll mitgenommen werden in die nächsten Spiele und da steht uns eine englische Woche bevor, nicht sofort, denn erstmal haben wir noch eine Woche Pause und haben das Heimspiel gegen Viktoria Köln, dann folgt aber die englische Woche gegen Rostock innerhalb der Woche und dann den Sonntag drauf mit dem Heimspiel gegen Mannheim. Viktoria Köln, Hansa Rostock und Waldhof Mannheim, drei Spiele, in denen wir in der Hinrunde ganze 0 Punkte geholt haben, also dreimal verloren haben. Hier geht's einiges wieder gut zu machen. Das Ganze geht los mit Viktoria Köln zu einer dann doch für uns erstmal ungewöhnlichen Zeit. Sonntagnachmittag, 16.30 Uhr. Wir haben uns jetzt so ein bisschen auch an diese Samstag 14 Uhr Zeit gewöhnt. Aber Kevin, da bist du oder ihr seid auf jeden Fall mit vor Ort. Bist du persönlich auch wieder am Mikro gegen Viktoria Köln?
Ja, also ich bin im Stadion und auch selbst am Mikro mit meinem Kollegen Michael Triemer, mit dem Micha. Wir zwei werden euch das Spiel wieder 90 Minuten lang beschreiben.
Das heißt, du musst dich wahrscheinlich auch so ein bisschen so einarbeiten, oder? So in den Gegner auch, oder? Also so Richtung Spieler, wer spielt, wie werden die Namen ausgesprochen und so weiter. Wie viel genau. Zeit muss man sich da nehmen in der Vorbereitung?
Also ich nehme mir da den Freitagabend sehr gerne vor. Das ist so meine Lieblingszeit mittlerweile geworden. Da schaue ich gerne, was der Kicker so sagt für mögliche Aufstellungen, mögliche Spieler. Und dann schaut man sich halt die Spielernamen an, schaut, wie die ausgesprochen wird. Gerade hier in der dritten Liga ist es noch ist es halt ziemlich schwer, da herauszufinden, wie der Spieler richtig ausgesprochen wird. Ja. Da gibt es natürlich viel leichtere Systeme in der ersten und zweiten Liga, die richtig von der DFL auch kommen. Mhm. Beim DFB für die dritte Liga ist das leider nicht der Fall. Also da will man uns nicht wirklich unterstützen, was das Thema Blindenreportage angeht.
Ich glaube, da gibt es sogar so Audiodatenbanken, ne, wo man sich so anhören kann, wie genau der Name korrekt ausgesprochen wird. Ne?
Ja. Die werden halt leider nur für die erste und zweite Liga produziert, ja, weil die auch sehr kostenintensiv sind. Also von der Aufmachung her.
Ja, ja.
Und demzufolge will sich das der DFB nicht leisten oder kann es nicht, keine Ahnung, sodass es das leider für die dritte Liga nicht gibt.
Müsst ihr euch das selbst erarbeiten. Sehr gut. Oder sehr schade, ja gesagt. ja, Viktoria Köln, 6. Platz. Also ist ja immer so ein bisschen so ein Underdog. Keiner hat sie so ein bisschen auf dem Schirm und wenn dann eher irgendwie so Richtung Mittelfeld, unteres Mittelfeld. Aber wiederholt hier mit Trainer Janssen wieder eine finde ich ja sehr gute Saison, auch glaube ich mit dann doch jetzt nicht zu den mega finanziellen Mitteln im Gegensatz zu eben anderen namhaften Mannschaften, die weiter unten rumkrapsen. Schafft es Viktoria Köln auch in diesem Jahr wieder eine relativ gute Saison zu spielen, 40 Punkte bisher geholt, 6. Platz. Ich glaube mit Güler auch ein Top-Torjäger, der glaube ich auch schon relativ viele Tore geschossen hat. Das wird sicherlich kein leichtes Spiel. Tobias, wie siehst du es? Bist du vor Ort?
Also da werde ich leider nicht vor Ort sein können, aber ich hab mir gerade nochmal so die Ergebnisse angeschaut. Also grundsätzlich gesehen, Viktoria Köln schafft es ja auch einfach Top-Mannschaften der dritten Liga zu schlagen. Also zum Beispiel Dynamo Dresden haben sie ja 3-2 geschlagen und die haben immer wieder schwächere Spiele drinne. Und sie haben ja auch, glaube ich, mit dem Janssen echt einen super guten Trainer. Also ich glaube, die werden zwar im Aufstieg nichts zu tun haben, aber sie werden wahrscheinlich im oberen Mittelfeld reinkommen.
Ja, das ist wahrscheinlich deswegen auch ein guter Gradmesser für uns, um auch nochmal so zu checken, wo wir gerade stehen. Wir mit unserem Rückenwind der 2 Siege, Köln auch mit der guten Saison jetzt. Also das wird, glaube ich, ein heißes Match und auch da kann man wieder nur jeden einladen, bei dem Match dabei zu sein und sich mal wieder ein Ticket zu holen. Wenn das nicht klappt, Kevin, dann natürlich gerne starten können.
Richtig, aber vielleicht auch da der Hinweis, also ich habe beispielsweise auch selber Karten versorgt für meine Familie mit und man hat tatsächlich, glaube ich, da auch eine Frauentagsaktion. Die Tickets sind nämlich auch vergünstigt zum Teil. Mhm. Also da schaut alle da gerne mal bei den Ticketpreisen ganz genau hin. Die sind zum Teil bis zu, also bei uns in der teuersten Kategorie um 4 € günstiger.
Also alle Schwestern, Mütter, Omas, alle werden eingepackt und werden mit ins Stadion genommen. Sonntag, schöner Sonntagnachmittag-Ausflug. Das kann man doch mal mit der Familie machen.
Ja, aber zumindest, also vielleicht hält doch wieder jemand eine Rede. Also.
Ach ja, will ich nicht. Ja, schauen wir mal. Also, wird ein gutes Spiel und ich glaube, auf dem Rasen geht es auf jeden Fall heiß her. Wahrscheinlich heiß her wird es dann auch im nächsten Spiel gehen, wenn wir nach Rostock fahren. Leider, es ist halt ein Spieltag unterhalb der Woche. Weiß nicht, ob das dann auch extra so gelegt wurde, damit eben relativ wenig Fans mit zu dem dann doch ja auch sehr, ja, sagen wir mal, emotionalen, ja, fast Erzgebirgsderby, kann man ja sagen, zu fahren. Lauter gegen Empor Lauter gegen Erzgebirge Aue. Mittwoch 19 Uhr, wahrscheinlich für die meisten einfach unmöglich dahin zu fahren, es sei denn, man hat irgendwie frei Urlaub oder wohnt in der Gegend. Sehr, sehr ärgerlich. Dazu kommt natürlich auch noch diese Scharmütze, die jetzt Rostock mit Dresden hatte. Eine Platzsperre ist da ja auch irgendwie so im Raum. Das wäre natürlich auch ärgerlich, wenn das jetzt gegen uns passieren würde. Rostock insgesamt spielerisch auf Platz 7, also aktuell direkt hinter Viktoria Köln mit einem Spiel noch Rückstand. Wir nehmen jetzt Montag, 3. März auf. Das heißt, Rostock muss noch ein Spiel spielen, könnte dann damit Viktoria Köln überholen. Hat aktuell 38 Punkte und ja, geht, sagen wir mal, dann doch eher jetzt langsam bergauf nach der doch eher durchwachsenen Hinrunde. Kann sich von euch noch jemand an das Hinspiel erinnern? Kevin, warst du vielleicht sogar vor Ort?
Hast du ja moderiert? Nee, also da war ich leider nicht dran, aber ich war im Stadion und es war bitter.
Ja.
Es war sehr bitter. Ich glaube, es war ja die 90. oder 88. Spielminute, wo wir dann das 1:2 bekommen haben.
Ja.
Wo natürlich auch dann der unglückliche Fall auf der Pressetribüne passiert ist. Wo ja ein Auer-Fan das Rostocker Fanradio ja angegriffen hat, wo ich als Reporter-Kollege natürlich sagen muss, sowas darf nicht passieren.
Ja. Ja, ja.
Bei aller Rivalität.
Genau. Und zumal es ja auch auf der Haupttribüne ist, ne? Also wo man auch denkt, natürlich wird da gefeiert, auch wenn es nur ein Fanradio ist. Keine Ahnung, was da noch so passiert und so, aber natürlich darf keiner angegriffen werden, egal ob es auf der Haupttribüne ist oder sonst wo.
Genau, also ich kann mich da noch gut dran erinnern, da saßen ja Martin und ich, da saßen ja bestimmt bloß so 5 Meter davon entfernt. Also wir beide hatten das ja auch live gesehen und ich wusste ja auch schon, dass der Sicherheitsdienst, der war da ein bisschen zumindest irritierend, war so ein bisschen mein Eindruck, aber ich kann mich auch erinnern, das war ein ganz, ganz bitteres Spiel.
Nachspielzeit kriegen wir dann das 1:2, ich glaube Gelb-Rot, Ali Lune noch vorher und ja, ärgerlich einfach auch der, ich glaube, das war so eine Situation, da haben wir einige Spiele in der Nachspielzeit auch verloren, ich glaube danach kam auch noch Rostock, wo wir auch in der Nachspielzeit noch verloren haben, das war genau diese Phase, wo sich dann auch in der Hinserie so im Herbst gezeigt hat. Mit ein bisschen Glück gewinnst du die Dinger und setzt dich dann oben richtig fest. Und das ist uns damals halt nicht gelungen. Und so sind wir dann so nach und nach dann doch durchgereicht worden. Hoffen wir, dass es jetzt anders wird und wir einfach in Rostock dann auch wieder erfolgreich auftreten können. Um dann wieder gestärkt ins nächste Heimspiel zu gehen, denn nur wenige Tage später findet dann das Spiel gegen Waidhof Mannheim statt. Wieder Sonntag, 16.30 Uhr. Und die Mannheimer haben ja mal richtig zu knabbern in diesem Jahr. Aktuell 17. Platz, Abstiegsplatz tatsächlich, wenn jetzt die Saison zu Ende wäre. Auf der anderen Seite haben wir in der Rückrunde aber auch mal gar keinen Stich gesehen beim 3:0 in Mannheim. Wobei ich glaube, ich die letzten Tore, glaube ich, auch dann eher so in den letzten paar Minuten gefallen sind. Aber trotzdem derbe Niederlage. Kann sich von euch noch jemand dran erinnern, Kevin, Tobias?
Das Spiel gegen Mannheim, das habe ich verdrängt.
Ja, ist, glaube ich, besser so. Auch da heißt es wieder Wiedergutmachung. Und vielleicht ist es auch so ein bisschen der Trend. In der Hinrunde haben wir, wisst ihr ja, die ersten 4 Spiele gewonnen. Die haben wir jetzt in der Rückrunde nicht gewonnen. Vielleicht gewinnen wir jetzt einfach die Spiele, die wir in der Hinrunde verloren haben. Aber auch da heißt es wieder, Sonntagnachmittag, nehmt die ganze Familie und kommt ins Erzgebirgsstadion. Das Wetter wird wieder wärmer und da kann man auch mal eine schöne Zeit im Stadion verbringen. Was denkt ihr, die drei Spiele, zwei Heimspiele, ein Auswärtsspiel in Rostock, wie viele Punkte holen wir aus den drei Spielen, Kevin? Ein Tipp?
Ich bin optimistisch, dass wir zumindest die Heimspiele gewinnen, also mindestens 6 Punkte.
Mindestens 6 Punkte. Tobias?
Ich bin noch optimistischer und sage 7 Punkte.
Das will ich auch so sehen. Wo auch immer wir dann das Unentschieden holen, ist mir dann erstmal egal. Aber wenn wir aus den drei Spielen niederlagenfrei rausgehen, da sind wir, glaube ich, wären wir alle hochzufrieden, sodass wir dann einfach noch ein bisschen paar Plätze dann nach oben noch klettern können. Gut, oben ist es auch wieder ein bisschen enger geworden. Dresden, Cottbus, Saarbrücken kommt, Bielefeld ist stark dieses Jahr. Ingolstadt hat sich so nach und nach auch wieder oben rangekämpft. Ich glaube, das sind so die Mannschaften, unter denen der Aufstieg ausgemacht wird. Aber ich glaube, wir können auch noch einige Duftpunkte setzen und einfach uns auch ja gut vorbereiten dann auf die nächste Saison. Und auch gerade die Spieler, die dann vielleicht vor der Wahl stehen, den Verein zu verlassen oder doch zu verlängern, nochmal Gründe zu geben, doch in Aue im nächsten Jahr um den Aufstieg mitzuspielen. Wunderbar, dann sind wir auch schon Richtung Ende der aktuellen Folge. 2 Punkte habe ich hier noch auf meiner Liste. Die Sticker-Aktion von unserem Kumpel Max, Stick Erz, hat über 3.000 Euro angebracht. Also vielen lieben Dank schon auch von unserer Seite für die ganzen Spenderinnen und Spender, die jetzt das ganze Erzgebirge oder vielleicht auch ganz Deutschland mit Aue-Stickern zukleben. Einige Sticker sind auch schon, glaube ich, in Europa oder auf der ganzen Welt unterwegs. Ich bin in der nächsten Woche in Mallorca, da wird auch nochmal gestickert, kann ich schon mal sagen. 75% der Besteller haben auch etwas gespendet, was schon erstmal okay ist, aber hier nochmal die 25%, die nichts gegeben haben und einfach Sticker bestellt haben, doch nochmal der dezente Hinweis, doch nochmal zu überlegen, vielleicht doch noch an Max etwas zu spenden. Ich denke, da kann noch einiges dazukommen. Denn nicht nur die Spende an den Verein geht, sondern es gibt ja auch noch eine weitere Aktion, organisiert von Max, dass er auch Familien, denen es sonst eher schwierig gestaltet wird, ins Stadion zu kommen, sei es finanziell, sei es aus anderen Gründen, dass wir dieses Geld verwenden, um eben auch Familien einen Besuch im Stadion zu gönnen. Und da, Kevin, bist du auch involviert. Erzähl doch mal.
Ja. Also ich beispielsweise habe eine Familie darüber ins Stadion jetzt eingeladen. Ich sage einfach so viel, es ist ein 12-jähriges blindes Mädchen, welches familientechnisch halt leider nicht so bestückt ist, jedes Wochenende ins Stadion gehen zu können. Mhm. Und sie war auch schon gegen Rostock im Stadion, dank dieser Aktion. Damals, das war die erste Aktion, wo Stegards, also wo Bugs das damals mit den Familien gemacht hat. Mhm. Und ja, sie war so begeistert, dass sie gleich wiederkommen würde, aber halt leider nicht geht. Und da habe ich mir gedacht, haue ich ihn nochmal an.
Super. Und
bin da auch Max sehr dankbar, dass er da die Aktion wieder so bringt. Und ich habe auch von ihm erfahren, dass er da auch einen weiteren Rollstuhlfahrer gefunden hat. Ich glaube, aus der Dresdner Ecke, und demzufolge auch da so mein Wunsch an alle, die noch nicht gespendet haben oder auch gerne nochmal spenden wollen, spendet einfach, denn das Geld wird dann eben auch dafür verwendet, dass eben dieser Fan auch der Transport ermöglicht wird aus Dresden, aus der Landeshauptstadt ins wunderschöne Erzgebirge endlich zu kommen.
Sehr schön. Zu welchem Spiel hast du sie eingeladen oder habt ihr sie eingeladen?
Also jetzt...
Ist jetzt schon?
Also zu dem Rollstuhlfahrer kann ich leider nichts sagen. Ich glaube, da ist Max noch ein bisschen am aber Planen. Aber bei dem jungen Mädchen, was ich reingeholt habe, wird jetzt zum kommenden Heimspiel mit dabei sein.
Ah ja, okay.
Gegen Köln. Und ich hoffe mal, dass wir da die 3 Punkte diesmal für sie auch
holen. Auf jeden Fall. Super gut. Wie macht ihr es auch technisch? Also hört sie dann euren Steigerfunk oder ist sie einfach nur live dabei? Und das ist schon ein mega gutes Ereignis für sie, dann einfach live dabei zu sein.
Also ich denke mal, zum einen ist es schon mal schön, dass sie mit dabei ist und das miterlebt. Ja. Aber natürlich auch für generell da jetzt auch noch den Hinweis an alle Interessenten und blinde und sehbehinderte Fans oder auch seheingeschränkte Fans, die sowas noch nicht gehört haben. Also ihr bekommt bei uns am Spieltag ein Headset, von unserer Kollegin. Die gibt euch das aus, stellt es dann euch ein und dann könnt ihr auch freie Platzwahlen nehmen. Also ihr könnt schon bei der Ticketbestellung über unserer Steffi Hennig könnt ihr sagen, wo ihr gerne hin wollt. Auf der kompletten Süd könnt ihr sitzen, wo ihr wollt. Und da habt ihr immer den besten Empfang über das Headset dann. Und somit seid ihr auch genau live und auf der Sekunde genau bei uns. Ansonsten wäre es ein bisschen schade, wenn ihr ja ein bisschen zeitversetzt wärt. Aber so ist es tatsächlich on time.
Super.
An jeder Aktion sofort dabei.
Ja, super, aber das also wusste ich auch noch nicht, dass man das direkt dann auch bei euch bekommt und so. Das ist dann auch noch mal ein guter Hinweis. Treibt da auch die Information zu euren Bekannten, wenn ihr jemanden habt, der entsprechend sehbehindert, blind ist und man das vielleicht zum Grund nimmt, dass er oder sie dann keine Chance hat, ins Stadion zu gehen. Das ist doch eine super Möglichkeit, auch dieses Stadionerlebnis live vor Ort zu bekommen. Und es ist ganz einfach gemacht vom Verein. Ne? Das habt ihr gerade gehört. Schöne Aktion. Vielen Dank auch da nochmal, Kevin, für die Geschichte.
Da bringe ich vielleicht noch den Hinweis bei Fragen einfach an unseren Fanbeauftragten, an Heiko Hambeck, oder auch gerne an mich richten, per Instagram oder so, wenn ihr da jetzt speziell Fragen habt zum Steigerfunk, gerne.
Wir verlinken das natürlich auch gerne, deine Kontaktdaten jetzt zur Folge, sonst natürlich auch immer direkt an uns, wenn ihr was habt. Wir geben es auch gerne natürlich an die entsprechenden Positionen weiter. Gut, und dann gibt es noch einen neuen Aue-Podcast, Tobias. Hast du davon schon gehört?
Ja, der kommt jetzt direkt vom Verein und der soll ja direkt jetzt zum Geburtstag, der ist ja die Woche stattfinden wird, rauskommen und man hat uns ja zwei große Legenden versprochen.
Wahrscheinlich, ich hatte es ja gerade gesagt, wir nehmen jetzt Montagabend auf und wir haben ja auch schon erfahren, wer es sein wird. Das heißt, wenn unsere Folge raus ist, dann ist im Zweifel auch schon die Folge von der Doppelschicht, so heißt nämlich der offizielle Erzgebirge Aue Vereinspodcast, raus. Harald Mothes, die alte Auer Stürmerlegende der 80er. Und Martin Mennel, die derzeitige Vereinslegende, sind wohl zusammen in der Doppelschicht. Ich gehe mal von aus, da wird es auch so eine Art Interview mit den beiden geben. Sicherlich gut zu hören und sicherlich auch, Tobias, eine gute Ergänzung zu unserem tollen Podcast-Angebot, oder?
Ja, mal schauen. Also wir werden sicherlich einen anderen Fokus haben jetzt als wir. Und ich werde bestimmt mal reinhören.
Absolut. Gut. Dann wären wir schon am Ende. Habe ich noch was vergessen? Habt ihr noch einen Punkt?
Also ich jetzt von meiner Seite nicht aus.
Wunderbar. Dann sage ich nochmal herzlichen Dank, Kevin, dass du heute hier mit dabei warst. Das hat super viel Spaß gemacht, deine Expertise hier zu hören und dann natürlich auch nochmal mehr zu deinem Engagement zu hören. Wirklich großartig, dass du dich hier so ins Zeug legst, sowohl als Moderator als auch dann dich für Familien einsetzt, denen es vielleicht nicht so geht, so gut geht. Das ist super gut. Ich würde mal sagen, hast du wahrscheinlich schon oft gehört, Kevin, aber du bist ein echter Macher. Ne, das kann man sagen. super gut. Folgt ihm auf Instagram, hört den Steigerfunk und teilt einfach die Infos, die ihr heute gelernt habt, unter euren Bekanntenkreis.
Genau, und wenn du mich jetzt das nächste Mal ansprichst nach dem Spiel, werde ich dich jetzt auch erkennen, wer du bist.
Ja, so ist es. Jetzt weiß ich es. Jetzt erkenne ich euch drei Nasen auch.
So sieht's aus. Vielen Dank.
Ich bedanke mich natürlich auch für die Einladung, dass ich mit dabei sein durfte.
Sehr gern. Also das, ich hatte ja schon gesagt, ich bin aktuell so ein bisschen eingeschränkt, auch familiär und beruflich und bin ja auch noch Jugendtrainer von einem Fußballverein, von der U9. Ist gerade relativ viel, deswegen ab und zu muss ich hier wahrscheinlich auch mal aussetzen und wir versuchen auch immer durch Gäste so ein bisschen die Lücken bei uns zu füllen. Und ich glaube, Kevin, das wird nicht die letzte Einlage sein. Also wenn du Lust und Zeit hast, wir bleiben ja sowieso in Kontakt, dann wird man dich auch vielleicht öfters hier hören. Aber das dann für die weitere Zukunft. Ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern eine gute Zeit. Kauft Eintrittskarten, kauft Fanartikel. Ich glaube, es gibt auch jetzt zum Frauentag auch ein paar Angebote vom Verein.
Und 20% Rabatt.
20% auf Anführungsstrichen Frauenprodukte. Habt eine gute Zeit, bleibt gesund und wir hören uns. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao, ciao und werdet Mütter.
Glück auf. Tschüss.